herzlich willkommen zum kapiert.de Podcast. Wir sind der Elternpodcast von kapiert.de Herausforderung Teenager. Mein Name ist Alexandra von Plisko-Kaminski. Ich arbeite als Lehrerin, bin Mutter von zwei Teenagern und ausgebildete Coach. Und ich freue mich heute hier zu sein mit Katja Brandes. Frau Brandes, hallo, ist Autorin von den Woodwalkers. Und ich muss ja ehrlich zugeben, ich bin mit diesem Band hier, Die Rückkehr, das Vermächtnis der Wandler, bin ich eingestiegen in die Woodwalkers. Okay. Und fand das total spannend. Im Juni ist dieses Buch erschienen und die ersten Bände waren ja alle unter den Top 10 der Spiegel-Bestsellerliste und jetzt entsteht sogar ein Film zu den Woodwalkers. Wie sieht es bei Ihnen zurzeit aus? Wie fühlt sich das an?
Ja, also ich musste mich tatsächlich erstmal daran gewöhnen, Bestseller-Autorin zu sein, weil vorher war ich schon eher ein Geheimtipp und das muss man natürlich sein ganzes Leben dann so ein bisschen drauf ausrichten, in dem Sinne von, ich habe zum Beispiel Coachings für Autoren gemacht und Schreibworkshops und ich habe Lektorate noch gemacht und alles das konnte ich dann einfach vergessen, in dem Sinne von, ich hatte einfach die Zeit nicht mehr dafür, weil man einfach viel mehr rumreist und Lesereisen hat und Interviews gibt und Fanmails bekommt und das muss man alles einplanen zeitlich und da waren viele andere Sachen einfach nicht mehr drin.
Sie haben ja eben so ein klein bisschen erzählt, was Sie zurzeit alles so machen. Vielleicht können Sie mal kurz erzählen, was zurzeit los ist bei Ihnen.
Ja, also ich habe gerade ganz viele Lesereisen. Ich war in Hamburg, Bochum, in Dresden und Leipzig und nächste Woche bin ich bei den Theaterleuten in Bonn. Diese Woche war ich in Würzburg bei meinem Verlag Arena zu Gast und ja, dann kommen natürlich noch, wie gesagt, wahnsinnig viele Leserbriefe, wie immer, wenn ein neuer Band erscheint und dann Interviews, dann habe ich heute noch eine Lesung in München. Also es ist gerade wirklich viel los und nebenbei schreibe ich noch meinen neuen Jugendroman.
Ja, das klingt sehr bewegt. Kommen wir nochmal zu den Woodwalkers. Wie gesagt, ich bin jetzt erst mit der zweiten Staffel eingestiegen. Mich hat es persönlich tatsächlich auch gepackt, weil ich selber in den Rocky Mountains unterwegs war und mehrfach dort Puma-Spuren begegnet bin. Vielleicht können Sie so ein klein bisschen uns abholen, worum geht es denn in den Woodwalkers?
Also in den Woodwalkers geht es um einen Jungen namens Karak. Er sieht äußerlich aus wie ein ganz normaler Junge mit blonden Haaren und grün-goldenen Augen, aber er ist in Wirklichkeit ein Gestaltwandler und er ist tatsächlich als Puma in den Rocky Mountains aufgewachsen, also als Tier, und beschließt dann aber, weil die Menschenwelt ihn so fasziniert, dass er doch eigentlich versuchen möchte, als Mensch zu leben. Ja, das geht erstmal krachend schief, aber er wird dann zum Glück eingeladen auf ein geheimes Internat nur für solche Gestaltwandler, also Woodwalker wie ihn. Und dort findet er endlich Freunde und erlebt auch ganz viel mit seinen Klassenkameraden und neuen Freunden. Und das ist im Prinzip das Thema der ersten Staffel. Natürlich gibt es auch einen gefährlichen Feind, und zwar Andrew Milling. Er ist ein erwachsener Puma-Wandler und als Mensch reich und mächtig. Und leider hasst er die Menschen. Und Karak hat sich geweigert, ihm zu helfen. Und das hat er ihm sehr übel genommen. Und die beiden haben schon auf Leben und Tod gekämpft. Und ja, das wird auch in der zweiten Staffel noch ein Problem mit diesem Mr. Milling.
Wenn wir also einmal zurückgucken in den Rückspiegel, wie sind Sie selber zum Schreiben gekommen?
Ja, das war lustigerweise ein völlig banaler Anlass. Mir war nämlich langweilig in den Ferien. Das Problem haben ja immer wieder Jugendliche und das ist eigentlich gar nicht schlecht, weil wenn einem langweilig ist, kommt man einfach auf ganz neue Ideen und muss sich wirklich so ein bisschen aus sich selber schöpfen und seine eigene Kreativität entdecken. Und die Tatsache, dass ich nichts mehr zu lesen hatte, war in dem Fall wirklich gut, was für mich normalerweise schlimm ist. Aber ich hatte noch einen Schreibblock und einen Stift und dann war die Sache geritzt. Ich habe seitdem ja nie wieder aufgehört zu schreiben.
Und wie lange ist das her?
Ah, da war ich 11.
Okay, also doch schon eine ganze Weile geht das mit dem Schreiben für Sie.
Ja,
Sie
durchaus.
Haben also als Jugendliche angefangen und so eine Schreibbiografie entwickelt sozusagen.
Genau. Also ich musste natürlich wahnsinnig viel lernen. Ich musste mir alles selber beibringen natürlich. Damals gab es noch keine Schreibratgeber. Ja. Und ich habe natürlich auch unglaubliche Stapel von Manuskripten, die alle nichts taugen, würde ich jetzt mal behaupten. Aber das ist einfach wahnsinnig wichtig, dass man die Übung kriegt. Also Schreiben ist wie jedes Handwerk auch sehr viel Übung, selbst wenn man Talent hat. Und ich habe es halt einfach aus Spaß gemacht und habe erstmal natürlich nicht an die Veröffentlichung gedacht. Aber es war natürlich auch ein tolles Gefühl, als das dann endlich geklappt hat. Aber ich musste 20 Jahre warten. Ich habe mit 11 angefangen, mit 21 hatte ich dann meinen ersten Roman, einen 30 hatte ich meinen ersten Romanbuchvertrag.
Ja, das ist tatsächlich ein ganz schöner Weg. Und Sie haben mir ja versprochen, nachher so ein klein bisschen was aus dem Nähkästchen zu plaudern zu Schreibtipps für Jugendliche.
Ja, klar, logisch.
Da können wir und Erwachsene uns sicherlich auch eine Scheibe von abschneiden. Trotzdem interessiert mich das, hauptberuflich als Autorin zu arbeiten. Das ist ja durchaus auch eine Entscheidung. Wie sieht denn das Leben als Autorin so mit allen Höhen und Tiefen aus?
Ja, man hat natürlich kein festes Gehalt jeden Monat auf dem Konto. Damit muss man erstmal klarkommen, wenn man sich entscheidet, man ist jetzt voll freiberuflich. Und ich bin halt sehr diszipliniert, einerseits, weil ich so gerne schreibe, andererseits, weil ich meine Abgabetermine habe. Mein Leben richtet sich im Grunde auch ein bisschen nach den Abgabeterminen. Und es ist so, den Vormittag und den Morgen, da bin ich am fittesten. Da versuche ich mir wirklich die Schreibzeit freizuhalten von allem, auch Arztterminen und irgendwas. Und einfach wirklich mich in diese Welt zu versenken und mit meinen Figuren das zu erleben, was sie gerade erleben. Und dann bin ich tatsächlich an diesem Ort geistig, ich sehe das wie ein Film vor meinen Augen ablaufen und schreibe dann die Dialoge mit, die ich in meinem Kopf schon so abspulen höre. Und das ist eine sehr, sehr schöne Erfahrung. Es ist so ein richtiges Flow-Gefühl. Also ich vergesse dann die Zeit und es macht richtig Spaß. Also wenn es gut läuft, natürlich habe ich auch Phasen, wo es nicht so gut läuft. Dann erlaube ich mir, obwohl ich eine strenge Chefin bin, erlaube ich mir auch mal in den Wald spazieren zu gehen oder einfach mal schwimmen zu gehen. Also es gibt ja niemand, der mir sagen kann, Katja, du musst jetzt an den Schreibtisch. Nein, aber es ist tatsächlich so, wenn man schweres Wort, kontinuierlich an so einem Manuskript arbeitet, dann kommen einem auch ganz viele Ideen und man bleibt einfach drin in der Geschichte. Währenddessen, wenn man nur einmal die Woche oder so zum Schreiben kommt, ist es viel schwerer, weil man dann erstmal wieder reinkommen muss. Ah ja, okay,
Ja,
das war der Vormittag. Jetzt haben wir schon mal den Vormittag abgehakt,
okay. Da.
aber wir sind noch gar nicht beim Nachmittag, genau. Also und spätestens um eins ist meine Konzentration dann weg, weil wenn ich mich 120% konzentrieren kann, irgendwann ist es einfach, ja, dann geht es nicht mehr, jedenfalls nicht auf dem Niveau. Und dann mache ich die Sachen, die sonst noch so anfallen, zum Beispiel mit meinem Agenten telefonieren, Klappentexte schreiben, Coverentwürfe anschauen. Fanmails beantworten, irgendwelche Verlosungen für die Fans organisieren, irgendwie. Also der ganze Kram, der sonst so anfällt. Umsatzsteuervoranmeldung, ja, ich hasse es. Rechnungen schreiben für Lesungen, Lesungen planen, so den ganzen Kram. Also es ist reichlich zu tun.
Ja, tatsächlich, da macht man sich so gar kein Bild von. Man stellt sich immer selbst so in der Schreibstube vor, aber das ist schon durchaus facettenreich.
Ja klar, manchmal bin ich ja auf Recherchereise, wie zum Beispiel diesen Sommer, da bin ich 4 Wochen in Namibia, völlig offline. Oder
Ja.
manchmal sitze ich einfach auf der Terrasse und lese Druckfahnen, die ich korrigieren muss. Oder ja, oder ich habe Lesungen, dann reise ich halt rum. Und also es ist schon sehr abwechslungsreich. Oder ich plane einfach mal neue Figuren, neue Schauplätze und Kulturen. Also es ist sehr, sehr vielfältig, zum Glück, sonst würde mir ja langweilig werden.
Und ich kann mir vorstellen, dass das eigene Lesen auch dazu gehört, ne? Dass man selbst halt auch sich Inspirationen aus Lektüren holt oder wie auch immer, also dass man selbst liest.
Ja, natürlich, ich lese immer noch wahnsinnig viel. Also, wenn ich gut in Form bin, ein Buch am Tag. Also, so 2 bis 3 die Woche ist so der Durchschnitt. Und das brauche ich einfach. Das ist mein Lebensmittel. Also, Bücher sind wirklich für mich so ein Lebensmittel. Und Inspiration, das ist dann wiederum so eine Sache, weil man sollte ja möglichst nichts aus anderen Büchern mitnehmen, quasi. Als Profi darf man das ja gar nicht. Und ich darf ja keine Fanfiction schreiben in dem Sinne. Und manchmal nehme ich so eine Stimmung mit oder irgend sowas in der Art oder eine Art, wie eine Figur entwickelt ist, was für Tiefen die hat. Also da lasse ich mich schon, also da lerne ich einfach auch von Vorbildern, weil es gibt immer jemanden, der besser schreiben kann als du.
Ja, spannend. Und Sie haben ja auch Schreibtipps für Jugendliche entwickelt. Da habe ich ja auch zum Beispiel auf YouTube Ihr Video gesehen, das mit den 8 Tipps, die Sie Jugendlichen geben. Das ist ein Tipp, den ich auch weitergeben kann an Eltern und auch an jugendliche Schreiberinnen und Schreiber. Was sind denn so, ja, für Tipps, die Sie Jugendlichen mitgeben würden und wie sind Sie auf die Idee gekommen?
Also ich musste als Jugendliche mich ja ganz stark selber durchschlagen und wusste gar nicht, wie das geht erst, wie man einen Dialog entwickelt, wie man eine Geschichte spannend macht. und so weiter und so fort. Und was ist eigentlich gute Sprache? Also was ist so, worauf sollte man achten bei der Sprache? Ja, und nachdem ich ihr das beigebracht habe, fühlte ich mich dann fähig, sozusagen das auch zu unterrichten, in dem Sinne, dass ich halt Schreibtipps gebe und in dem Buch weitergebe. Also ich denke, ein sehr wichtiger Schreibtipp ist, dass es genug Konflikte geben sollte. Also im wirklichen Leben wünschen wir uns, dass alles glatt läuft, aber im Roman ist das stinkelangweilig. Da sollte es Hindernisse geben auf dem Weg des Protagonisten, also der Hauptfigur. Da sollte es möglichst Gegenspieler geben. Die müssen gar nicht böse sein. Es reicht ja, wenn sie andere Interessen haben und andere Ziele. Und was auch sehr wichtig ist, sind Dialoge, die machen das einfach lebhafter und lebendiger. Also ich merke gleich, wenn ich eine Passage drin habe, so eine halbe Seite ohne Dialoge, dann geht bei mir schon so ein Warnlämpchen an. Zu viel innerer Monolog, zu viel Nachdenken, zu viel Beschreibung. Nein, also wenn Leute sich miteinander unterhalten, das ist viel spannender, das wird sofort lebendig. Also da auf jeden Fall drauf achten. Und ich habe die Erfahrung gemacht, was ich früher nicht wusste, dass man viel besser vorankommt und viel weniger Fehler macht, wenn man das Ganze ordentlich plant. Also da bin ich natürlich überhaupt nicht auf die Idee gekommen früher als Jugendliche. Aber wenn man sich vorher die Handlung überlegt und so auf so 3 Seiten vielleicht mal von Anfang bis Ende aufschreibt, das ist extrem hilfreich. Und wenn man sich einfach die Backstory der Figuren, die Eigenheiten, das Aussehen, Kleidungsstil, was essen die gerne, Familie, Freunde, also da gibt es 1000 Sachen, was haben die schon erlebt zum Beispiel. Also wenn man die Figuren richtig gut entwickelt hat, kann man da, wenn man wirklich Spaß dran hat, auch super durchsegeln durch so eine Geschichte, wenn man die schreibt, dann kann man es einfach rausfließen lassen. Und muss nicht ständig überlegen, was passiert jetzt, was könnte ich denn auch machen lassen, irgendwas stimmt nicht, ich weiß gar nicht eigentlich, wie es ausgeht. Und das macht einem das einfach schwerer, als es sein muss, das Schreiben.
Also was ich da jetzt so raushöre, ist, dass eine gute Planung sicherlich vonnöten ist, um anzufangen mit dem Schreiben. Das glaube ich. Viele Hörerinnen und Hörer haben ja so ein inneres Buch, was sie jetzt so mit sich rumtragen. Was braucht es aus Ihrer Sicht, um mit dem Schreiben anzufangen?
Ich glaube, man muss sich einfach mal die Zeit nehmen. Das ist im Leben von Erwachsenen, aber auch Jugendlichen, die ja wahnsinnig viel Schulsachen am Hals haben, gar nicht so einfach. Und wenn man sich mal wirklich ein Wochenende Zeit nimmt und sich sagt, okay, Familie und Freunde müssen sich jetzt mal selber beschäftigen und sowas und im Fernsehen, nein, man schaut sich den Film nicht im Fernsehen an und die Netflix-Serie muss auch mal warten. Man nimmt sich wirklich Zeit und fängt an, schreibt einfach mal los. Das ist wahnsinnig befreiend, wenn man erstmal angefangen hat und eingestiegen ist. Und dann kann man sich immer noch mit dem Handwerk überarbeiten und sowas beschäftigen. Aber man muss sich erlauben, einfach auch mal zu spielen, Sachen auszuprobieren. Und man muss anfangen. Das innere Buch schreibt sich nicht von selber. Das ist leider so, aber viele träumen davon, aber nehmen sich dann nicht die Zeit im Alltag. Das ist total schade. Also ich kenne viele Profi-Autoren, die hatten eine Festanstellung und haben dann tatsächlich sich den Wecker auf 5 Uhr gestellt, damit sie vor der Arbeit noch was schreiben konnten. Und wenn man es wirklich ernst meint, dann kann man dieses Opfer bringen, denke ich. Und muss ja, es kann ja auch ein Abend sein oder sowas. Also das Zeitfinden ist nicht einfach, aber wenn es einem wichtig ist, dann kann man das schaffen, finde ich.
Ja, neben dem inneren Buch und dem inneren Schweinehund, den wir ja auch durchaus manchmal haben, gibt es ja aber auch durchaus Blockaden, die ja beim Schreiben passieren können. Was sind da so Ihre Tipps? Was kann man da tun?
Also der häufigste Grund für Blockaden ist tatsächlich, dass man nicht gut geplant hat, dass man nicht weiß, wie es weitergeht, dass man die Figuren nicht gut genug kennt und dadurch die Dynamik des Buches immer wieder stockt. Also wenn man da zurückgeht in die Planung, ist man schon ein ganzes Stück weiter. Ein anderer wichtiger Grund ist tatsächlich, dass man sich vergleicht zu stark mit anderen erfolgreichen Autoren, anderen Büchern, die man gut findet. Und dann guckt man seinen eigenen Text an und denkt, das ist gar nicht so klasse, was aber nicht schlimm ist in dem Sinne, weil man lernt das ja erst. Also man muss nicht gleich super tolle Sachen schreiben, das ist gar nicht wichtig. Man muss einfach sich erlauben, das auszuprobieren. Und die Selbstzweifel sind wirklich etwas, was ganz viele Profi-Autoren auch ausbremst. Und wenn man die zu stark werden lässt, dann hat man richtig ein großes Problem. Also nicht so viel, sich auch nicht so viel Theorie ins Hirn laden, weil auch das kann einen hemmen, wenn man 10 Schreibratgeber gelesen hat, ist das eher hinderlich, weil man diese ganze Theorie im Hirn mit rumschleppt und verliert diese Leichtigkeit, diesen Spaß, diese Spielfreude. Die muss man sich unbedingt bewahren.
Das haben Sie eben ja auch so schön gesagt. Sie haben gesagt, man muss sich das erlauben, durchaus mal auszuprobieren. Und da findet man ja zum Beispiel auf Ihrer Webseite ganz viele Tipps und Inspirationen, wie man loslegen kann. Und ja, dann einfach die Zeit. Ne? Das ist eben auch das Thema, dass man sich hinsetzt und dann einfach mal sich die Zeit dafür nimmt, sich erlaubt, die Zeit zu nehmen.
Ja, klar. Also viele Profis fahren dann tatsächlich in so ein Retreat und nehmen sich 1 oder 2 Wochen oder sogar einen Monat oder so. Das geht natürlich nur, wenn man keine Kinder hat. Einfach mal woanders hinfahren und im Hotel einfach sich mal einschließen und ja, einfach mal nur schreiben, frei von Ablenkungen. Aber das ist ein großer Luxus und das hatte ich bisher auch nur ganz selten leider.
Was Sie auch noch anbieten, das finde ich ganz interessant, dass Jugendliche ein Praktikum bei Ihnen absolvieren können. Wie kann ich mir das denn vorstellen?
Ja, auf die Idee kam ich gar nicht von selbst, sondern es hat sich damals vor vielen, vielen Jahren eine Mutter bei mir gemeldet und sagte, ihre Tochter sucht ein Praktikum und die würde total gerne schreiben, ob ich sie nicht mal nehmen könnte. Und ich so, ja, okay. Heute weiß ich, das war ein Fehler, weil wenn sich die Mütter bewerben, sollte man ganz schnell absagen, es sollten schon die Jugendlichen selbst tun und sich da wirklich selbst engagieren. Und ich habe auch den Fehler gemacht, ich habe sie nicht persönlich vorher kennengelernt oder einfach nicht gesprochen oder nicht mit ihr gemailt. Das erste Praktikum war also nicht so der Hit. Aber ich habe trotzdem gemerkt, es macht mir Spaß, einfach eine junge Kollegin oder einen Kollegen um mich zu haben. Und wir sprechen dann die eigenen Texte durch und derjenige entwickelt für mich zum Beispiel Nebenfiguren, macht Recherchen, entwirft einen Flyer, schneidet Videos. Also es gibt immer massig, was zu tun ist oder scannt Leserbriefe ein oder macht für mich irgendwelche Besorgungen. Also ich muss leider sehr oft zur Post, weil ich sehr viel verschicke. Also auch zur Post gehen gehört dazu. Aber natürlich gibt es da auch viele anspruchsvolle Arbeiten, zum Beispiel mir Feedback zu neuen Romanexposés zu geben oder sowas. Also es gibt da wirklich jede Menge und ich habe 3 Praktikumsplätze im Jahr. Und die sind von 1 bis 2 Wochen von der Dauer her. Sie sind ab 16. Mit Jüngeren habe ich jetzt nur sehr gemischte Erfahrungen gemacht, deswegen erst ab 16. Maximalalter gibt es leider auch, das ist dann 26. Aber weil ich speziell junge Leute fördern möchte. Und die bekommen einfach einen Einblick in das Leben einer Bestseller-Autorin und die Arbeit. Ich erzähle ihnen wirklich alles und schaue dann halt, was sie dann in den Praktikumsbericht reinschreiben dürfen. Also nicht meine Honorare oder sowas. Und ja, das macht einfach sehr viel Spaß, mit so einem jungen, talentierten Kollegen dann einfach zu tun zu haben. Und mit ganz vielen habe ich tatsächlich noch Kontakt. Ich habe mich gerade erst, also auf Lesereisen, wenn ich unterwegs bin, treffe ich mich fast immer mit ehemaligen Praktikantinnen, weil die aus ganz Deutschland kommen und Österreich und der Schweiz natürlich auch. Und dann verfolge ich so ein bisschen die Karriere in der Buchwelt. Das ist sehr spannend. Eine arbeitet sogar inzwischen beim Arena Verlag, das ist sehr lustig, eine Ex-Praktikantin. Und 2 sind Profi-Autorinnen geworden.
Das ist ja toll.
Ja, finde ich auch.
Kann man durchaus für das Praktikum werben, aber ich glaube, die Plätze sind auch sehr begehrt.
Die sind hart umkämpft, ne? Die sind hart umkämpft. Man muss ein Motivationsschreiben quasi einreichen und dann außerdem noch eine Textprobe. Und da gibt es ja so tragische Fälle, wenn mir zum Beispiel das Anschreiben super gut gefällt, aber die Textprobe, also wenn andere dann deutlich besser sind, das bricht mir echt das Herz. Aber also ich nehme schon Leute, wo ich das Potenzial erkenne, dass die auch wirklich vielleicht professionell mal schreiben könnten oder sowas. Also Talent muss schon da sein.
Ja, super. Also das ist durchaus ein Tipp, den wir hier jetzt so weitergeben können, dass man sich bei Ihnen bewerben kann. Die Plätze jetzt in Zukunft sind wahrscheinlich schon ausgebucht oder haben wir da durchaus noch Chancen?
Also gerade läuft die Bewerbungsphase und zwar noch bis Ende Juli und dann mache ich mich langsam an die Auswahl. Also im Moment kommen täglich zack, zack, zack die Bewerbungen rein von interessierten Jugendlichen und ich schaue mir dann alle an, lese mir die durch und dann mache ich seit letztem Jahr tatsächlich Videovorstellungsgespräche, weil die Chemie muss stimmen. Wir sind halt wirklich 2 Wochen lang hier Kollegen, Kolleginnen und es ist einfach schön, wenn es einfach persönlich auch passt. Und also es mit dem Video habe ich früher nicht gemacht und ich finde es aber eine tolle Sache und es hat die Auswahl schon sehr, also erleichtert in den letzten Jahren.
Und nach der Bewerbungsphase ist ja auch vor der Bewerbungsphase. Das heißt, es gibt ja weitere Runden sozusagen und da kann man das dann ja auch versuchen.
Ja, jedes Jahr gibt es eine neue Chance und immer im Juli. Also man kann auf meiner Homepage kann man sich anschauen, wie so eine Bewerbung aussehen sollte, damit man einfach nicht so einfach Fehler macht und sowas. Und ja, einfach mal informieren und dann kann man sich gerne auch jedes Jahr bewerben.
Ich habe aber auch gesehen in den Woodwalkers als kleiner Schlenker noch, dass sie aber auch weiteren Jugendlichen die Chance geben, sich zu beteiligen, zum Beispiel indem sie Figuren entwickeln. Wie kann man das dann machen?
Ja, das ist aber relativ selten und das mache ich nur ausnahmsweise. Also ich habe so ein paar Special Friends, Jugendliche, die es sehr, sehr schwer haben im Leben und mit denen arbeite ich teilweise sehr eng zusammen. Zum Beispiel ein Mädchen hat mit mir zusammen die Figur der Joy aus, sie heißt Joy, genau, und sie hat die Figur der Daisy entwickelt in Seawalkers und das war ganz großartig und wir sind jetzt wirklich auch befreundet. Und andererseits manchmal kommt es zu so Charity-Aktionen? Zum Beispiel habe ich erst gerade welche versteigert. Also habe ich tatsächlich versteigert, dass man Nebenfiguren für mich entwickeln kann, die dann wirklich in Roman mitspielen. Und das war dann zugunsten der Aktionsgemeinschaft Artenschutz zum Beispiel, weil ich mich sehr für den Naturschutz engagiere und möchte das natürlich fördern. Und das war eine tolle Sache. Und ich kriege noch tolle Figuren geschenkt. Also das ist natürlich super. Aber der Nachteil ist natürlich, die Fans lesen das natürlich in der Danksagung und schicken mir eigentlich täglich Vorschläge für neue Figuren oder bitten mich dann, eine Figur mit ihrem Namen oder eine von ihnen entwickelte Figur einzubauen. Das geht leider nicht.
Kehren wir dann trotzdem noch mal so zum Ende des Gesprächs zurück zu den Woodwalkers. Also Sie haben ja erwähnt, Sie haben schon zahlreiche andere Welten erschaffen. Was ist für Sie das Besondere an den Woodwalkers? Was macht das für Sie so besonders?
Also ich glaube, es hat bei den Jugendlichen einen Nerv getroffen, sich in ein Tier verwandeln zu können, weil es ist ja nicht eine beliebige Gestalt, sondern es ist eine Gestalt, die zu einem gehört. Also es ist quasi angeboren. Und es gibt ja, sozusagen, wenn man den Test macht, zum Beispiel auf meiner Homepage, kann man herausfinden, welche Tiergestalt zu einem passen würde. Und es ist sehr individuell, einfach von den Eigenschaften her. Und dieser Gedanke, sich verwandeln zu können, ist, glaube ich, sehr attraktiv für die Kinder. Viele lieben ja auch Tiere. Also ich kenne eigentlich nur wenige, die wirklich Tiere hassen, sagen wir so. Und diese Natur und die Wildnis sind mir auch sehr wichtig. Und ich glaube, das spürt man auch in den Büchern. Das heißt, man erfährt viel über Tiere und kann einfach in ihrem Leben dort teilhaben, in den Rocky Mountains oder an anderen tollen Orten der Welt, wo die Natur noch intakt ist. Und kann miterleben, was sie in ihrer Menschen- und Tiergestalt so machen. Das ist einerseits spannend, andererseits ist es auch witzig. Und ich glaube, diese Kombi hat einfach die Kinder begeistert. Und ich denke, viele lieben auch die Figuren, die ich da erfunden habe. Also zum Beispiel Karak hat natürlich sehr viele Fans, der Puma-Junge, dann Tikani, die Polarwölfin, auch sehr beliebt. Oder Holly, das ist ein sehr freches Rothörnchen. Also das sind so die beliebtesten Figuren in Woodwalkers. Und die möchte man natürlich als Fan wieder treffen und mag sie einfach oder hat sie total ins Herz geschlossen. Und das ist natürlich für eine Reihe perfekt, weil man einfach sie immer wieder treffen möchte als Fan.
Ich habe das auf Ihrer Webseite auch gesehen. Man kann tatsächlich sich anhand seiner Eigenschaften auch zuordnen, was für ein Tier man wohl wäre. Und
Und
ich
was wären Sie?
ja, ich sag's nicht. Also ich verrate es nicht. Aber
Meinst
es geht so in Richtung Holly.
du? Okay. Alles klar, vielleicht ein Streifenhörnchen oder so, keine Ahnung. Also ich kann Ihnen über meins verraten. Also ich bin auf jeden Fall ein Wassertier, weil ich gehe mehrmals die Woche schwimmen. Ich war auch gestern, bin ich wieder in den See gehüpft und im Urlaub zieht es mich ans Meer und ich tauche auch seit ich 18 bin. Also ich bin offensichtlich irgendein Wasserwesen. Also wenn ich mal nicht schwimmen kann, dann fange ich an vom Wasser zu träumen. Also da zieht es mich wirklich da. Es ist so eine Sucht fast schon. Und ich vermute, dass ich Delfin bin, weil Delfine sind meine Lieblingstiere. Und das ist ja ein ganz starker Anhaltspunkt, was das Lieblingstier ist, natürlich.
Ja, spannend. Also das Wasser ist etwas, was mich zum Beispiel nicht anzieht. Insofern bin ich da tatsächlich nicht dabei. Aber ja, also das ist echt ein Tipp. Es ist ganz, ganz witzig auch zu machen, finde ich. Und man ist dann danach wirklich sehr erstaunt, wo man dann als Tier rauskommt.
Ja, ich biete mehrere Tiere zur Auswahl. Ich glaube, es gibt zwei oder drei Möglichkeiten und man muss dann mal so ein bisschen in sich reinspüren, was könnte denn das Tier sein, das mit dem man sich am meisten verbunden fühlt.
Ja, wir sind schon am Ende unseres Gesprächs angekommen. Es war für mich wirklich sehr, sehr kurzweilig. Vielen, vielen Dank, Frau Brandes.
Sehr gerne, schön.
Wenn sich unsere Hörerinnen und Hörer weiter über Sie und über die Woodwalkers und Ihre weiteren Bücher informieren möchten oder Schreibtipps sammeln möchten, wo können die sich informieren?
Also zum Beispiel auf meiner Website katja-brandes.de. Also da gibt es ganz viel Material. Und was bei den Jugendlichen sehr beliebt ist, ich habe einen eigenen YouTube-Kanal und ich stelle so circa so 3 neue Videos im Monat auf den Kanal. Und es macht mir auch selber sehr viel Spaß. Ich mache einmal im Monat so eine Live-Fragestunde, weil das in den Corona-Jahren war das sehr schwierig, die Kinder wirklich zu treffen, und da habe ich das angefangen und es ist einfach immer sehr lustig. Also, und ich mache dabei auch Verlosungen und sowas. Also es lohnt sich da mal drauf zu schauen, und dort kann man einfach sehr gut mit mir in Kontakt treten, wenn man möchte.
Ja, prima. Dann bedanke ich mich sehr bei Ihnen fürs Interview. Ich weiß, dass es für Sie heute turbulent weitergeht.
Kein Problem.
Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei dem, was jetzt kommt in der kommenden Zeit und freue mich auf weitere Lektüre.
Alles klar, also tschüss.
Tschüss.